SRF 2 Kultur.
Also ich gehöre eigentlich zu denen, die ans Weitermachen denken.
Weitermachen. Das ist die Devise von Margret Stamm, emeritierte Ordinaria für Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg.
Also ich gehöre nicht zu denen, die beispielsweise jetzt mit allem aufhören wollen und ein neues Leben beginnen wollen oder die nur noch Ferien machen wollen. Also ich bin schon eine, die den roten Faden des Berufs noch etwas weiterführen will.
Den roten Faden weiterspinnen will sie nicht nur, sie tut es auch und zwar als freie Forscherin auf internationalem Parkett mit ihrem Institut Swiss Education in Bern. Und da geht sie zurzeit den Talenten und der Expertise der Babyboomer auf den Grund. Margret Stamm nimmt also ihre eigene Peer Group wissenschaftlich unter die Lupe. Und was den roten Faden anbelangt, nimmt sie damit ein altes Thema für eine neue Gruppe auf, das sie ein Forscherinnenleben lang beschäftigt hat, das Thema der Begabten- und Begabungsforschung nämlich. Die Schätze der Babyboomer, das ist Kontext mit einer Sendung von Cornelia Kasis.
In der Tat habe ich ja eigentlich mit meinen Forschungsarbeiten die entwicklungspsychologisch relevanten Alter alle beforscht. Und es ist mir dann, spätestens dann, als ich bei den jungen Berufsleuten angelangt war, ist es mir aufgefallen, dass die Begabungsforschung hier aufhört. Also, dass man wie den Eindruck hat, ja, jetzt sind die Menschen in ihren Begabungen erforscht, die sind ja jetzt erwachsen. Und andererseits wissen wir gerade aus der Lebensspannenpsychologie, wie wichtig der Begriff der Entwicklung ist und dass die Entwicklung bis zum Tod verlaufe, also von der Wiege bis zur Bahre. Und das hat mich dann hellhörig gemacht. Ich bin dann in die Forschungsunterlagen gegangen, habe die durchgeschaut und gesehen, dass es keine Begabungsforschung des späteren Erwachsenenalters gibt.
So, als wäre der Mensch fertig mit 30, 50 oder 70. Die Schweizer Pädagogikprofessorin setzt auf die Schätze der 60- bis fast 70-Jährigen und schreibt in ihrem Dossier Talente und Expertise der Babyboomer.
Die Altersdebatte ist eine Angstdebatte. Die mit dem Alter verbundenen Chancen werden weitgehend ignoriert. Deshalb ist ein Perspektivenwechsel notwendig, weg von der Defizitperspektive hin zu einem ressourcenorientierten Blick auf das, was ältere Menschen können, wissen und auch möchten.
Während die Forscherin nie Schwierigkeiten hatte, an Forschungsgelder heranzukommen, wenn es um die Begabungs- und Begabtenförderung in Kindheit und Jugend ging, war das mit dem Ressourcenblick auf die Menschen im Pensionierungsalter mehr als harzig.
Das ist ein wenig eine schmerzliche Erfahrung. Immer wenn ich für frühkindliche Bildung oder für das Einschulungsalter Forschungsprojekte lanciert habe und Geld akquiriert habe, war das ein leichtes Spiel. Und für diese, nicht einfach für das Alter, aber für Potenziale und Talente im Alter Geld zu finden, das hat sich als sehr schwierig erwiesen, weil man das Alter eben nach wie vor mit Abbau, mit Demenz, mit Alzheimer verbindet. Und dafür setzt man Forschungsgelder ein. Aber Alte, die sich noch entwickeln, das muss in der Bevölkerung, in der Gesellschaft zuerst noch greifen.
Andere Altersbilder sind gesucht, aber davon später. Zunächst, was meint die Forscherin denn, wenn sie von Expertise spricht?
Also Expertise meint eigentlich die überdurchschnittliche Kompetenz in beruflichen Bereichen. Das kann Berufserfahrung sein. Und Expertise meint in der Tat umgesetztes Potenzial in hochstehende Leistung, das aber über Jahre mit großem Üben oder mit intensivem Aufwand verbunden gewesen ist.
Und genau über dieses große Kompetenzgeflecht, das durchaus auch Intuition mit einschließt, verfügt die Generation der nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen, so die Forscherin, in hohem Maße. Was macht denn diese Nachkriegsgeneration eigentlich aus? Dazu ist im Dossier über die Expertise und die Talente der Babyboomer zu lesen.
Die Babyboomer umfassen die zwischen ca. 1945 und 1955 Geborenen. Sie gehören nicht nur zu den geburtenstärksten Jahrgängen der Nachkriegsgeneration, sondern bilden auch die erste Generation, welche in einer einmalig sich entwickelnden Wohlstandsperiode und Friedenszeit aufgewachsen ist. Sie ist geprägt von einer globalisierten Jugend- und Musikbewegung sowie einer raschen Auflösung traditioneller Wert- und Normvorstellungen in Bezug auf Sexualität, Heirat, Familie und Ehescheidung. Von der Bildungsexpansion der 1970er haben die Babyboomer enorm profitiert, so dass sie mehr Karrierechancen als jede Generation zuvor hatten und in jeder Lebensphase die gesellschaftlichen Entwicklungen mitbestimmen konnten. Aufgrund ihrer allgemein guten Bildung sind sie heute besser in der Lage, den gesellschaftlichen und technischen Wandel zu meistern und sich in einer mobilen und sich ständig verändernden Gesellschaft zu bewegen. Ihre Selbstdefinition erfolgt über eigene Erfahrungen, nicht über vermittelte Leitbilder oder Weltanschauungen. Deshalb orientieren sie sich kaum mehr an überkommenen Rollen oder Familienbildern. Auch mit 60 Jahren gelten Babyboomer großenteils noch als innovativ und lernbereit.
500 solcher innovativer und lernbereiter Frauen und Männer hat die ressourcenorientierte Forscherin befragt und ist nicht nur begeistert von ihrer sehr anspruchsvollen Klientel.
Also sie sind sehr anspruchsvoll, sie sind sehr selbstbewusst, sie wollen immer ganz genau informiert werden, stellen sehr kluge, aber manchmal auch schwierige Rückfragen. Also es ist eine herausfordernde Klientel.
Margit Stamm schreibt in ihrem Dossier über 5 Eigenschaften ihrer erforschten Gruppe.
Unsere Babyboomer kennzeichnen 5 besondere Merkmale. Sie sind 1. weitgehend soziale Aufsteiger. Und zwar deshalb, weil nur gut 9% aus der oberen Mittelschicht respektive aus der Oberschicht stammen, die Mehrheit jedoch aus durchschnittlichen oder eher einfachen Verhältnissen. Dank einer guten Ausbildung sind sie somit sozial aufgestiegen. Sie zeichnen sich 2. durch eine außerordentlich hohe Berufstreue und eine gute familiäre Einbettung aus. Sie verfügen über durchschnittlich 30,6 Jahre Berufserfahrung in ihrem angestammten Beruf und zeigen darüber hinaus auch eine außerordentlich hohe Berufszufriedenheit. Deshalb ist es 3. wenig erstaunlich, dass 57% der noch nicht Pensionierten den Wunsch äußern, nach der Pensionierung weiterhin erwerbstätig zu sein. Für 25% der bereits Pensionierten und nicht mehr Erwerbstätigen wäre dies ebenfalls ein Wunsch gewesen. Schließlich lassen sich unsere Probanden 4 über einen ausgesprochen hohen Medienkonsum definieren. Mehr als 73% konsumieren mehr als 4 verschiedene Mediensorten täglich. Allerdings spielt Social Media kaum eine Rolle. Nur 5,8% erachten sie als relevant.
Das klingt sehr mittelständisch. Es gibt ja aber auch weniger gut betuchte, weniger lebensverwöhnte Babyboomer. Hat die Forscherin da einen blinden Fleck?
Es ist ja eigentlich grundsätzlich so, dass diese Studie, die wir hier durchführen, das ist eine sogenannte bildungsnähere Stichprobe. Das ist Zufall, die haben sich selber gemeldet und das sind relativ gut ausgebildete Leute, gut situiert, finanziell relativ gut betuchte auch. Und da muss man Einschränkungen machen. Also unsere Studie gilt nicht für die gesamte Bevölkerung 60 plus, also zwischen 60 und 65, das muss man ganz klar sagen. Andererseits wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass es den Babyboomern durchschnittlich sehr gut geht, dass ältere Menschen in unserem Alter über gute ökonomische Ressourcen verfügen, das wird ja immer auch wieder in der Werbung so thematisiert, und dass sie gegenüber jüngeren Jahrgängen oder älteren Jahrgängen eben eigentlich privilegiert sind. Aber trotzdem, ich bin nicht froh um die Frage, müsste man natürlich auch diese Frage des Potenzials und der Talente reflektieren im Hinblick auch auf Menschen, die eben sozioökonomisch weniger gut gestellt sind. Aber das wäre eine weitere Fragestellung dann, aber die man nicht aus dem Blick entfernen dürfte.
Diese Studie nimmt das Alter oder das Altern als große Chance zur Talententfaltung und zur Erarbeitung von Expertise in den Blick. Talententwicklung im Alter ist nicht nur ein hochaktuelles, sondern auch ein jenseits der Frage nach dem Rentenalter bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitisch brisantes Thema.
Ein bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitisch brisantes Thema. Das ist zunächst einfach eine Behauptung. Wie begründet Margrit Stamm die behauptete Brisanz?
Also bildungspolitisch brisant ist das Thema sicher vor dem Hintergrund der unentdeckten Potenziale oder Talente, dass man sagen kann, es gibt sehr viele ältere Menschen, die eigentlich unterfordert sind, weil sie das, was sie in sich tragen, gar nicht anwenden können. Also man kann die gleichen Argumente anbringen wie für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht entfalten können. Sozial- und gesellschaftspolitisch kann man argumentieren, dass unsere Gesellschaft ja angesichts des demografischen Wandels, angesichts auch des Schwundes der jungen Generation, also dass immer weniger Kinder auf die Welt kommen, dass diese Frage eine wichtige sozialpolitische Frage ist, was solche Leute für unsere Gesellschaft tun könnten, auch zur Sicherung der Rentensysteme, zur Sicherung der Gesundheitsvorsorge. Und der dritte Punkt ist natürlich, das ist wahrscheinlich diese drei Aspekte zusammengenommen, da ist der Fachkräftemangel, der ganz virulent ist, und allerneuestens natürlich die Frage der Masseneinwanderungsinitiative. Wenn jetzt weniger Ausländer in die Schweiz reisen können, dann sind wahrscheinlich ältere Menschen notgedrungen mehr gefragt. Und deshalb hat auch unser Projekt auf dieser politischen Folie eine bestimmte Brisanz, würde ich sagen.
Mit der Erforschung der Talente und der Expertise der über 60-Jährigen verfolgt die emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften drei Ziele.
Erstens, Herstellung eines bildungs- und gesellschaftspolitischen Bezugs. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion rund um den Fachkräftemangel, Stichwort War for Talents, das Pensionierungsalter und das lebenslange Lernen, welches auf die Entwicklung und Entfaltung neuer Kompetenzen setzt, will das Dossier die Brisanz der Thematik sowohl für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz als auch die individuelle Entwicklung älterer Menschen darstellen.
Also ich möchte den wissenschaftlichen Elfenbeinturm verlassen. Das war eigentlich schon immer ein Anliegen meiner Forschung. Und ich möchte den Wissenstransfer so gestalten, dass er in der Gesellschaft, in der Bevölkerung ankommt, dass man versteht, was wir meinen damit. Und dass eben Bezüge zwischen Rentenreform, zwischen Fachkräftemangel, zwischen Potenzialen und Talenten, dass die Bezüge erklärbarer oder erklärter, klarer werden. Dass auch Menschen, die sich damit befassen, merken oder an sich entdecken, ich hätte, wenn es um diese Perspektive geht, hätte ich ja selber auch etwas dazu zu sagen oder etwas zu bieten.
Zweitens, Weitergabe von Forschungswissen. Das Dossier möchte Antworten auf die aktuellsten Fragen rund um die Thematik geben und aufzeigen, welches Wissen hierzu aus den einzelnen Forschungsbereichen verfügbar ist. Herzstück bilden dabei die allerersten Ergebnisse unserer Studie Talent Scout.
Ich glaube, eine große Stärke der Studie ist, dass wir 500 Teilnehmende über 3 Jahre hinweg in unserer Studie haben und empirisches Wissen generieren können, das dann objektive Daten liefert. Und dass wir mit diesem Wissen eben auch dann in der Lage sind, nicht nur Information weiterzugeben, sondern auch gewisse Mythen, die herrschen, abzubauen oder aufzuzeigen. Also ein Mythos ist eben, der in unserer Gesellschaft nach wie vor stark verankert ist, ist ja, ab 50 geht es nur noch bergab. Oder der andere Mythos, der besteht darin, dass die meisten meinen, jeder wartet nur, bis er 65 ist, damit er die Füße aufs Sofa legen kann.
Zum dritten Ziel der Forschungsarbeit Talent Scout, in der es um die Talente und die Expertise der Babyboomer geht.
Drittens, Anregung des Transfers in die Praxis zur Entwicklung neuer Altersleitbilder. Basierend auf den ersten Ergebnissen unserer Studie und den theoretischen Ausführungen möchte das Dossier Grundlagen für die Entwicklung neuer Altersleitbilder liefern, welche Talente, Stärken und Potenziale älterer Menschen explizit benennen.
Wir möchten basierend auf unseren empirischen Ergebnissen und nicht auf ideologischen Ergebnissen, möchten wir dann aufzeigen, dass eben unsere Daten ein anderes Altersbild erfordern, als dies in sehr vielen Altersbildern der Fall ist. Sehr viele Altersbilder sind auf die vierte Generation zugeschnitten, auf die hochaltrigen Menschen. Und wir bringen nun Daten von Menschen aus der dritten Generation, die relativ jung, fit, intellektuell präsent, die Wunsch nach Veränderungen haben und die auch einen großen Wunsch nach zivilgesellschaftlichem Engagement haben. Aber das wird in vielen Altersleitbildern wird das gar nicht abgedeckt oder es werden keine solche möglichen Rollen aufgezeigt.
Margrit Stamm entspricht selbst in keinster Weise dem landläufigen Bild einer 64-jährigen Frau. Schlank, rank und behend zeigt sie mir rot gewandet die neuen Räume ihres Institutes, in dem sie nach ihrer Emeritierung an der Universität Fribourg noch einige Jahre zu arbeiten gedenkt und spricht über die gesellschaftlichen Zerrbilder, über die heutige Rentnerinnen- und Rentnergeneration.
In den bestehenden Altersbildern wird fast ausschließlich davon ausgegangen, dass alte Menschen bedürftig sind, also was sie brauchen. Und das hat natürlich seine große Berechtigung auch, wenn es um das sichere Wohnen geht, wenn es um die Betreuung geht, wenn es um die Unterstützung geht. Aber all das, was ja auch ein alter Mensch noch dazu fähig wäre, dass er noch intellektuell zu etwas fähig ist, dass er noch sozial hochkompetent sein kann, dass er noch im Handwerklichen oder im Musischen oder in anderen Bereichen zu etwas geben oder leisten imstande wäre, das wird vollkommen ausgeblendet. Und das finde ich eine große Problematik, dass sich wahrscheinlich viele ältere Menschen da oder alte Menschen dann da gar nicht abgebildet sehen.
Nicht abgebildet sehen oder, noch verheerender, sich an das herrschende, defizitfixierte Bild anpassen und nachgeben. In der Fachwelt spricht man dann vom Assimilationseffekt.
Es gibt Untersuchungen, dass eben Betriebe, die eine altersfeindliche Kultur haben, also eine Kultur, die ältere Mitarbeitende wenig wertschätzt, die sie beispielsweise nicht mehr Weiterbildungen machen lässt, die sie aufs Abstellgleis schiebt, dass sich eben solche Menschen dann in Betrieben eben auch entsprechend verhalten und dass sie dann eben wiederum diese Altersfeindlichkeit, die Überzeugung, dass eben die Alten das nicht mehr bringen, was man von ihnen erwartet, das eigentlich erfüllen, also wie eine self-fulfilling prophecy.
Aber es gibt natürlich auch das gegenteilige Zerrbild des immer jungen, topfitten, altersverleugnenden Pensionären.
Genau, dieses zweite Altersstereotyp, das Sie jetzt erwähnen, das sieht man ja auch sehr viel in den Medien oder in der Werbung vor allem, wird das so hochstilisiert und es gibt ja auch viele Leute, die dann diesem Stereotyp nachleben. Das scheint fast etwas so zu sein, als ob man eben das Alter oder dieses vierte Alter so ablehnen möchte, dass das gar nie eintreffen will, dass man sich dann in diesen Jugendkult oder in diesen Jugendwahn versucht zu retten, mit der Hoffnung, dass dann das Alter eben nie eintreffe. Aber das möchte ich unterstreichen, dass wenn es ja um neue Altersbilder geht, geht es ja nicht darum, dass wir jetzt solche eher negativen Altersbilder durch ausschließlich positive ersetzen müssten, das wäre vollkommen falsch, sondern durch realistische, die eben Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die aber auch den Abbau aufzeigen, der ja logisch ist, aber die eigentlich eben diese Entwicklung, diese Möglichkeiten zur Entfaltung bestimmter Kompetenzen älterer, die das auch einbeziehen würden.
Margrit Stamm und andere Fachleute, die sich mit Altersfragen wissenschaftlich auseinandersetzen, sprechen vom differenziellen Altern. Was genau ist damit gemeint?
Das differenzielle Altern meint, dass jeder Mensch, jeder 60-Jährige ganz unterschiedlich altert und dass es eigentlich keine andere, entwicklungspsychologisch gesehen, andere Altersgruppe gibt, die so unterschiedlich ist wie ältere Menschen. Und zwar unterscheiden sich die Menschen untereinander von sich in der intellektuellen, in der sozialen, in der musischen, in der bewegungsmäßigen oder in diesen Fähigkeiten. Und der Mensch unterscheidet sich auch intraindividuell. Das heißt, dass jemand intellektuell noch absolut top sein kann mit 65, aber vielleicht motorisch angeschlagen ist oder gesundheitlich angeschlagen ist. Und das differenzielle Altern ist deshalb ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man legitimiert, warum ein fixes Rentenalter eigentlich ein Unsinn ist. Weil Menschen so unterschiedlichen Entwicklungsstand oder Fähigkeitsstand haben, ist der Jahrgang eigentlich ein ganz schlechter Indikator, um zu sagen, der kann aufhören oder der kann noch weiterarbeiten oder der nicht. Man sollte eben auf die Fähigkeiten schauen, auf die Potenziale schauen. Und da ist das flexible Rentenalter, das jetzt Bundesrat Berset ja einführen möchte, ist zumindest ein Weg in diese Richtung.
Weil das Lebensalter jedoch ein ganz schlechter Indikator für die Leistungsfähigkeit eines Menschen ist, muss die Frage zum Zusammenhang von Arbeitskraft und Potenzial stärker vom Lebensalter getrennt werden. Anstatt generell das Pensionierungsalter zu erhöhen, sollten wir uns eher Gedanken machen, wie Kapazitäten älterer einzusetzen sind, damit sie Schwerpunkte ihrer Tätigkeit vertiefen oder verändern oder sich anders orientieren können.
Das schreibt die Forscherin im Dossier zu den Talenten und der Expertise der Babyboomer. Nicht alle Menschen sind aber so tätigkeitsfroh, wenn sie pensioniert werden. Der Alterssoziologe François Höpflinger skizziert in seinen Schriften vier Modelle des offiziellen Berufsendes.
Erstens das Modell Weitermachen, welches die fast unveränderte Kontinuität beruflicher und außerberuflicher Tätigkeiten umfasst. Zweitens das Modell nachberufliches Engagement, welches das persönliche Wissen und Können älterer in einem ausgeprägten sozialen oder freiwillig organisierten Bereich bündelt. Drittens das Modell Nachholen, welches das während der Berufs- und Familienzeit nicht Verwirklichte ins Visier nimmt. Viertens das Modell Befreiung, welches das Ende der beruflichen Tätigkeit als ultimatives Ziel der Entberuflichung sieht und als Wendepunkt zum Ausruhen, Reisen und das Leben genießen verstanden wird.
Also wir stellen diese vier Möglichkeiten unseren Probanden auch zur Verfügung und die haben sich da ungefähr eingeordnet, wo sie ihre Zukunft sehen. Was uns vor allem interessiert, und das hat, glaube ich, Höpflinger auch schon untersucht, ist, wie das, was sie sich ja jetzt vorstellen, als Zukunft, als nahe Zukunft, wie das nachher tatsächlich umgesetzt wird. Und uns interessiert, wie der Ist- und der Soll-Zustand ist, wie der auseinanderklappt und wo dann wirklich die Entwicklungschancen wahrgenommen werden. Welche Faktoren das, was man will, unterstützen und welche Faktoren hemmend sind. Und ein wichtiger Faktor in unserer, was die ersten Ergebnisse sagen oder zeigen, ist, dass eben relativ viele Menschen irgendwo weiterhin berufstätig bleiben möchten.
Berufstätig bleiben bis zum Umfallen? Ist denn dieser Wunsch nicht einfach begründet in einem verinnerlichten Leistungsdiktat der erfolgreichen Babyboomer-Generation? Ist das wirklich lebenslustig und seelenfreundlich?
Also das sind ja häufig auch Argumente von Leuten, die entweder körperlich enorm anspruchsvolle Berufe ausüben, die wirklich ausgepowert sind, oder es sind auch solche, die in ihrem Beruf seniorisiert worden sind und aufs Abstellgleis geworden sind und die in der Tat warten, bis sie aussteigen können. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass die eben nicht auch Talente und Potenziale hätten, die sie entwickeln könnten, aber die wären dann nicht eine logische Fortführung des bisherigen Berufes.
Margit Stamm differenziert. Weitermachen heißt nicht das Gleiche weiter tun.
Berufstätig, aber nicht mehr unbedingt so im gleichen Takt und in der gleichen Art und Weise wie bis jetzt. Vielleicht mit Neuorientierungen, mit Umorientierungen, aber in einer sinnvollen Weise auch herausgefordert zu werden. Also nicht nur sich irgendwo nützlich zu machen, sondern eben auch herausgefordert zu werden.
Und das mit Blick auf sich selbst als Individuum, das in der Schweiz mit statistischer Wahrscheinlichkeit nach der Pensionierung mit 65 noch von knappen 18 Jahren Lebenszeit ausgehen kann. Diese Zeit soll als Entwicklungszeit gelebt und nicht einfach als Restzeit des Lebens verwaltet werden. Aber auch der Blick auf die Gesellschaft sei wichtig, sagt Margit Stamm. Eine Gesellschaft, die auch auf das Können, Wissen und auf die Weisheit der älteren Menschen angewiesen ist. Noch ist Margit Stamms Erforschung der Talente und Expertise der nach dem Krieg Geborenen nicht abgeschlossen. Was sind die zurzeit herausragenden Ergebnisse zu den Schätzen der Babyboomer?
Also erstens haben wir insgesamt 7 Bereiche eruieren können, in denen die Menschen in unserer Stichprobe über herausragende, das heißt nicht nur ein wenig, sondern über herausragende Talente oder Expertise, wir nennen das zusammen Talentexpertise, verfügen. Und das geht also vom Handwerklichen über den Spirituellen bis zum Sportlichen, schließlich bis zum intellektuellen Bereich. Und das sind zwischen 11 und 27% in der Stichprobe, die über solche Potenziale verfügen. Also es zeigt sich, dass also da wirklich sehr, sehr viel Fundament vorhanden wäre, das man weiter nutzen könnte. Zweitens, was hochinteressant ist, was ich so nicht erwartet habe, ist, dass die Intelligenz, die kognitiven Fähigkeiten keine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass wer gescheiter ist oder wer eben in diesem Test, den wir gemacht haben, höhere Werte erzielt hat, dass der über eine höhere Talentexpertise verfügt als andere. Das ist ja eigentlich ein konträrer Befund zur Begabungsforschung, die ja eindeutig zeigt, dass als kognitive Fähigkeiten eine wichtige Größe sind, damit sich eine Begabung dann entfalten kann. Aber es zeigt sich eben hier bei uns, dass wir ältere Menschen haben und dass eben bei denen andere Faktoren die Intelligenz schlagen. Also beispielsweise das Üben, die Zielstrebigkeit, die Zukunftserwartung, also Persönlichkeitsmerkmale spielen eine ganz große zentrale Rolle, dass man eben aus dem, was vorhanden ist, dass man etwas macht, das dann eben auch zur Expertise werden kann. Das kann aber sehr beruhigend sein. Also das ist eine Botschaft. Diese Botschaft heißt, der Mensch kann etwas aus sich selber machen und er muss nicht nur durch die Intelligenz geküsst werden.
Sondern das gelebte Leben kann so bereichernd und bildend sein, dass Wiegengeschenke nicht mehr ein und alles sind. Bei den 500 Befragten der Stammstudie waren auch bereits Pensionierte dabei. Auch deren Aussagen haben die Forscherin in ihrer Arbeit für das differenzielle Altern bestärkt.
Also diejenigen, die bereits pensioniert sind, von denen haben fast 30% gesagt, dass sie lieber weitergearbeitet hätten. Das muss man etwas relativieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir eine relativ bildungsnahe Stichprobe haben. Und wir gehen davon aus, dass diese Leute, viele von denen eben den Beruf sehr geliebt haben. Es zeigt doch, dass auch Pensionierte, obwohl sie jetzt das sogenannte süße Leben der Pensionierung genießen können, dass doch ein großer Teil gerne weitergearbeitet hätte.
Die Schätze der Babyboomer. Kontext mit einem Einblick in die neue Forschungsarbeit der Begabungs- und Begabten-Spezialistin Margit Stamm, emeritierte Ordinaria für Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg und freie Forscherin am Swiss Education Institute in Bern. Die Zitate aus dem Dossier mit dem Titel »Talente und Expertise der Babyboomer« las Andreas Chloe. Sie hörten eine Sendung von Cornelia Kassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.